Ja, ich danke dir nochmal dafür, dass du uns im Blick hast und dass du nicht nur uns im Blick hast, dass es uns gut geht, sondern dass du die Menschen im Blick hast, die verzweifelt danach suchen, den Sinn des Lebens zu finden und verzweifelt danach suchen, wo Hilfe kommt. Und ich bitte dich einfach, dass wir erkennen, wo jemand am Schwimmen ist, so wie Antje das sagte. Und bitte dich, dass wir den Rettungsring werfen dürfen und dass wir die richtigen Worte haben, auch wenn wir manchmal denken, es ist stümperhaft, aber du wirkst durch uns. Und wir bitten dich, dass du uns das ganz besonders auch in der kommenden Woche schenkst und dass du den Alpha-Kurs reich segnest. Ja, und ich bitte dich jetzt für Reinhard, danke dir für all das, was er vorbereitet hat, und bitte dich, dass du durch ihn deinen Geist zu uns fließen lässt, Herr, dass du unsere Herzen und Ohren öffnest und dass wir wirklich eine Begegnung mit dir haben und nicht nur Erkenntnis, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern auch anschließend Täter. Amen.
Du kannst nicht glücklich sein, wenn du keine Hoffnung hast. Du kannst nicht selig sein, wenn du keine Hoffnung hast. Irgendwie sind wir so geschaffen. Und wenn wir nicht in der Freiheit sind, dann ist auch der Raum für die Hoffnung nicht groß. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir heute ein Ostern feiern und jeder von uns, du und ich, spüren kannst, dass Gott uns so nahe ist und dass Jesus wirklich lebt. Ich wünsche mir, dass nicht diese Hoffnungslosigkeit, in die wir manchmal abgleiten können, dass die uns einnimmt und die ja auch die Jünger und die Frauen damals, als Jesus gekreuzigt wurde, auch vorübergehend zumindest eingenommen hatte, als Jesus gekreuzigt war und ein Traum zerbrach. Ich wünsche mir, dass wir in einer anderen Hoffnung jetzt schon hier sitzen, jeder von uns, jeder von euch, und dass wir zumindest mit einer ganz anderen Hoffnung hier wieder rausgehen. Wir wissen nämlich heute, dass Jesus einerseits gekreuzigt, begraben, aber eben halt auch auferstanden ist. Dass Jesus lebt. Wir sind heute in einer anderen Situation, als es damals der Fall war, als Jesus gekreuzigt war und dieser Traum zerbrach und diese Zwischenzeit da war, wo Ausweglosigkeit und Hoffnungslosigkeit sich erstmal breit machte. Wir können heute über dieses Kreuz von Golgatha hinwegsehen. Und ich stelle mir das so vor, wie wir in den Thronsaal hineinblicken können, in diese Herrlichkeit Gottes, wo wir Jesus Christus sehen können, wie er neben seinem Vater in diesem Thronsaal sitzt. Und die Herrlichkeit um ihn herum. Und nicht nur dieses Elend am Kreuz, sondern diese Herrlichkeit von ihm ausgeht. Diese Herrlichkeit, die, wenn wir Jesus Christus in uns tragen, auch von uns ausgehen kann. Wir wissen, dass er lebt, und das wussten die Jünger damals zwar nicht, aber sie wussten, was Jesus ihnen vorher gesagt hatte. Das war ihnen aber zu dem Zeitpunkt irgendwie doch nicht klar. Jesus hatte es ihnen gesagt, dass er auferstehen wird. Die Propheten hatten es verheißen. Sie hatten es gehört, aber irgendwie nicht verstanden, nicht geglaubt, nicht verinnerlicht. So wie es uns ja häufig auch heute so geht. Da gibt es ja dieses Wort, da heißt es ja so schön, gesagt ist nicht gehört, gehört ist nicht verstanden, verstanden ist nicht verinnerlicht, verinnerlicht ist nicht umgesetzt, umgesetzt ist nicht beibehalten. So sind wir halt. Und so waren die Jünger verständlicherweise nach der Kreuzigung ihres Messias, ihres Christus, verzweifelt, hoffnungslos. Eine Welt brach zusammen. Wie können wir nun trotzdem zu einer, oder gerade deshalb, zu einer lebendigen Hoffnung kommen und auch darin bleiben? Sie nicht nur einmal hören, sie einmal verstanden haben, sie vielleicht sogar verinnerlicht haben, aber sie am Ende nicht umgesetzt oder auch nicht beibehalten haben. Bevor ich darauf allerdings eingehe und nochmal zurück auf das Thema Hoffnung komme, möchte ich gerne einen kleinen Schlenker machen und einen kleinen Themensprung machen. Warum nun habe ich hier wohl ein Ei abgebildet? Na klar, weil Ostern ist. Eigentlich drückt es doch Hoffnung auf. Tja, der Sprung, das ist die Frage. Was passiert da jetzt? Ist das rohe Ei zersprungen? Ist das Ei tot? Oder springt es gleich auseinander und es entspringt Leben? Das ist die Frage. Und irgendwie drückt ja ein Ei doch irgendwie Hoffnung aus, oder? Ja, ja, so sind die Hoffnungen unterschiedlich. Aber ich meine, Ei, ist das gut? Passt das zu Jesus? Zur Kreuzigung und zum Kreuz und zur Auferstehung? Ich möchte da gerne eine Verbindung wagen, die andere vielleicht schon längst hergestellt haben, aber möglicherweise nicht jeder von euch das einfach so akzeptieren kann oder so mitgehen möchte. Mir ging das jedenfalls eine Zeit lang so. Jeder von uns wird sofort natürlich mitgehen, wenn ich sage, dass ich mit dem Ei so etwas wie Hoffnung Leben verbinden lässt. Und so gilt das Ei auch in vielen Religionen als Symbol für neues Leben und Wiedergeburt. Aus einem Ei schlüpft ein Küken, aus einem leblos wirkenden Gegenstand entsteht neues Leben. Im alten Ägypten, in Phönizien und in Persien galt das Ei sogar als Ursprung der Welt. Alles Leben schlüpfte aus einem mystischen Ei, das eines Tages vom Himmel gefallen war. Im alten Rom und in Griechenland wurden während der Frühlingsfeste Eier bemalt und gefärbt und als Geschenke an Freunde übergeben. Im griechischen und in ägyptischen Tempeln hingen Eier als Dekoration während der Frühlingsfesttage. Die Frühlingstag- und Nachtgleiche feierten Ägypter und Griechen als den Beginn des neuen Jahres mit Eiern aus heiligen Symbolen, als heilige Symbole. Und so auch das Osterei bei uns. Bei uns ein Brauch, der aber eigentlich einen ganz heidnischen Ursprung hat, aber von der christlichen Kirche quasi einverleibt wurde. In dem alte Traditionen beibehalten wurden und mit neuer Bedeutung versehen wurden, war es um ein Vielfaches einfacher, Heiden vom Glauben an Jesus zu überzeugen. Ostern und das Osterei sind da keine Ausnahme. Klingt sehr pragmatisch, hm? Diese althergebrachte Symbolik vom neuen Leben bietet sich ja auch geradezu an, in dieser christlichen Symbolik zum Ostern herum integriert zu werden. Und so bedeutet das Ei in der neuen Interpretation der Triumph des Lebens über den Tod. Dann gab es auch noch eine ganz andere, ganz praktische Seite. Silke, das wäre vielleicht eher deins, nachdem du von den weichgekochten Eiern gesprochen hast. Also damals gab es ja auch schon immer diese Fastenzeit, diese Zeit 40 Tage vor Ostern. Und was machte man mit den vielen Eiern, die damals gelegt wurden? Die kochte man hart, weil sie damit hart haltbar waren. Und wenn man 40 Tage nichts gegessen hat, war das unglaublich schön, dann diese hart gekochten Eier essen zu dürfen. Und so bekam das Ei eben halt auch da nochmal eine besondere Bedeutung. Also das Ei und Ostern, das ist untrennbar. Und ich könnte jetzt tief nochmal eingehen auf Symboliken auch, was germanische, altgermanische Feste angeht. Das lasse ich jetzt lieber. Aber all denjenigen unter uns, die hier vielleicht etwas unsicher sind, ob wir unsere christlichen Wurzeln wirklich auf so etwas altgermanisches Symboliken, Begriffe und Traditionen ausrichten sollten, möchte ich einfach die Haltung von Paulus nahelegen, die mir bei der Klärung dieser Frage einmal sehr geholfen hat. Als Paulus bei den Athenern war, das steht in Apostelgeschichte 17, wurde er herausgefordert und musste sich rechtfertigen über die Verkündigung von Jesus und seinem Glauben. Und dann sagt er zu ihnen: Ihr Athener, mir ist aufgefallen, dass ihr euren Göttern aber mit großer Hingabe dient. Also er sagte nicht mit Ostereiern, aber mit großer Hingabe. Denn ich habe in eurer Stadt viele Heiligtümer gesehen. Auf einem Altar stand dem unbekannten Gott. Von diesem Gott, den ihr verehrt, ohne ihn zu kennen, spreche ich. Er ist der Gott, der die Welt und alles, was in ihr ist, geschaffen hat. Dieser Herr des Himmels und der Erde wohnt nicht in Tempeln. In Tempeln, die Menschen gebaut haben. Er braucht auch nicht die Hilfe und Unterstützung irgendeines Menschen. Er, der allen das Leben gibt und was zum Leben notwendig ist, er hat einen Menschen geschaffen, von dem alle Völker auf der ganzen Erde abstammen. Er hat auch bestimmt, wie lange und wo jeder Einzelne von ihnen leben soll. Das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Sie sollen ihn spüren und finden können. Sie sollen ihn spüren und finden können. Und wirklich, er ist jedem von uns so nahe. Durch ihn allein leben und handeln wir, ja, ihm verdanken wir alles, was wir sind. Es fällt auf, dass Paulus nicht alles, was die Leute bis dahin getan hatten, in Grund und Boden redete und verdammt hat, sondern er wertschätzt es und er holt sie ab, da wo sie sind. Er sagt so etwas wie, hey, ihr seid so fromme Leute, wenn ihr doch nur die gleiche Hingabe für den lebendigen Gott aufbringen würdet, wie die, die ihr aufbringt für euren unbekannten Gott. Und dann werdet ihr ihn spüren und dann werdet ihr ihn finden und dann werdet ihr ihn kennen. Paulus lässt die Symbolik zu, die dort existiert. Er korrigiert aber ihren Blickwinkel. Und er lenkt den Blick auf den lebendigen Gott. Und so ist es einfach wichtig, dass wir auch den Blick auf den lebendigen Gott behalten, bei aller Symbolik, die wir vielleicht manchmal auch vor Augen haben. Aber er macht nicht ihre Kultur platt, sondern er richtet sie neu aus. Er gibt ihnen einen tieferen Lebenssinn. Und seitdem mir diese weise Vorgehensweise von Paulus so gegenwärtig geworden ist, kann ich bewusst die Ostereier nochmal ganz anders genießen. Und weil das so ist, habe ich mir so gedacht, warum nicht mal im Gottesdienst Ostereier genießen? Also genießt es, lasst euch nicht die Osterfreude verderben und seid gewiss, ob mit oder Ostereier, Jesus Christus ist auferstanden. Lasst uns nun auf die Hoffnung zurückkommen. Martin Luther übersetzt die Worte von Paulus mit Hoffnung, die nicht zu Schanden wird. Aber wie schaut es nun mit unserer Hoffnung aus? Worauf ist deine Hoffnung ausgerichtet? Da gibt es nun unterschiedliche Möglichkeiten. Hier nun zur kleinen Entspannungsübung die Hoffnung eines Lehrers. Und zwar teilt der Lehrer die Hoffnung mit seinem Schüler sogar direkt, indem er ihm sagt, ich hoffe, dass ich dich in Zukunft nicht mehr beim Abschreiben erwischen werde. Und der Schüler antwortet, ich hoffe das auch. Nun setzen wir häufig unsere Hoffnung auf Zusagen, die uns Menschen machen und erleben, dass sie nicht eingehalten werden. Hoffnung zerplatzt so schnell, oder? Oder wir erleben uns selber, indem wir Zusagen machen, die wir selber nicht einhalten. Dann sind wir von uns selbst enttäuscht, weil wir anderen eine falsche Hoffnung gemacht haben. Kennt ihr das? Und mit solchen Lebenserfahrungen schließen wir dann manchmal auch auf unseren Gott und werden unsicher, ob er denn wohl auch seine Zusagen einhalten wird. Oder wir hoffen auf eine neue Arbeitsstelle, auf eine neue Wohnung, für Gesundheit, für unser Wohlergehen, für den Aufschwung in der Firma oder alles zusammen. Unser Wunschzettel kennt manchmal keine Grenzen. Und wir dürfen ja auch für alles bitten. Hoffen wir aber manchmal vielleicht vergeblich? Wie sind da deine Erfahrungen? Was sind deine Motive für Hoffnung? Was ist der Sinn, den du dahinter siehst? In einem Brief an die Römer schreibt Paulus über die Hoffnung, über eine Hoffnung, die ihn mit Stolz und mit Freude erfüllt. Und verbindet diese Hoffnung mit Erfahrung. Er verbindet sie sogar auch mit der Erfahrung der Freude, in Nöten auszuhalten, die ihn lehrt, eben durchzuhalten und die bewährt und befestigt und die Hoffnung befestigt, so schreibt er das. In dieser Hoffnung, in dieser befestigten Hoffnung, schreibt er, werden wir nicht enttäuscht werden. In den letzten 2 Jahren, seitdem ich mehr und mehr uns im Reich Gottes und in der Vineyard-Bewegung verschenken und investieren, wurde der Gegenwind, den wir in unserem Leben erfahren haben, spürbar, immer stärker. Viele sagen, na und, das ist doch klar. Aber wenn du es selbst erlebst, findest du es nicht so klar. Die Probleme mit der Firma, darüber habe ich hier auch schon mal berichtet, haben sich fast ausweglos zugespitzt. Verschiedene Krankheitssituationen meiner Mutter, Helgas Eltern, Helga selber und zuletzt landete auch ich noch mit Stenosen in den Herzkranz gewesen in der Notaufnahme. Es wirkte irgendwie hoffnungslos. Da war keine andere Hoffnung als nur die eine. Als nur die eine einzige. Wäre die nicht gewesen und auch die Hoffnung, die sich auf Erfahrungen gestützt hat. Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und hätte Gott uns nicht immer wieder diesen Glauben gestärkt, wir hätten das nicht durchgehalten. Aber Hoffnung wird nicht zuschanden werden. Heute erleben wir wieder Durchbrüche und blicken voller Zuversicht in die Zukunft, denn wir haben uns entschieden, an dieser Hoffnung festzuhalten. Und im Zweifel unerschütterlich auszuharren. Und nichts wird uns von der Liebe Gottes trennen. Wie schnell aber kann es sein? Und in den letzten Monaten habe ich in allem immer wieder selbst solche Einbrüche in meiner Zuversicht erlebt. Wie schnell kann es sein, dass wir vergessen und uns nicht erinnern können, was Gott uns verheißen hat? Es geht uns dann wie den Jüngern damals und den Frauen damals, am Grab und nach der Kreuzigung Jesu. Oder es geht uns wie Petrus, als er aufs Wasser ging. Und es fühlt sich für uns an, auch als wenn wir aufs Wasser gehen müssen. Aber statt auf Jesus zu schauen und uns an ihn und an seine Worte zu erinnern, fokussieren wir uns auf den Wind und auf die Wellen. Und nicht die Zuversicht, sondern die Angst treibt uns und will uns emotional untergehen lassen. So ging es nach der Kreuzigung Jesu vielen Menschen. Als die Frauen ans Grab kamen, sahen sie die Engel und es heißt, dass sie erschraken und nicht wagten, die beiden anzusehen. Und wir haben es heute schon gehört, am Ende erinnerten sich die Frauen an die Worte Jesu. Sie hatten diese Erinnerung, sie hatten diese Erfahrung. Und wir waren heute früh ja schon am See und der Impuls heute früh war auch darauf ausgerichtet, dass wir vielleicht hingehen in den Ostermorgen, mit vielleicht noch einer etwas gedämpften Stimmung, aber zurückgehen mit diesem Halleluja, diesem Kyrie Eleisio, diesem Hosianna, diesem Jubelruf, der zwar einerseits in sich trägt, Herr, erbarme dich, aber gleichzeitig auch den Jubel auf Jesus ausdrückt. Und dass wir mit diesem Gefühl, wenn wir uns hineinversetzen in diese Frauen, die da weggegangen sind von diesem Grab und wussten, Halleluja, Jesus ist auferstanden, Christus ist auferstanden, er ist nicht im Grab, das Grab ist leer. Und die Verkündigung ist die Bestätigung dessen, was uns schon verheißen worden ist, nämlich er ist wahrhaftig auferstanden. Und dann laufen sie zu den Aposteln, zu den Jüngern und erzählen ihnen das. Und was passiert? Sie hielten es für leeres Gerede und glaubten ihn nicht. Wie verständlich. Würde mir vielleicht genauso gehen. Und wenig später, Gabi hat es auch schon erwähnt, ist Jesus unterwegs mit den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus, die eben weggehen von Jerusalem. Und er muss ihnen sagen, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste denn der Messias nicht all das erleiden, um zu seiner Herrlichkeit gelangen? Musste nicht der Messias all das erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Ich finde übrigens, dass die Frauen hier einen ziemlich guten Eindruck machen. Also, sie sind die Ersten am Grab. Sie nehmen die Hinweise der Engel ernst und bereitwillig an. Sie erinnern sich sehr schnell an die Worte, an die sie erinnert werden, und nehmen sie auf. Sie sind die Ersten, die zurückkehren und von der Botschaft der Auferstehung Jesu berichten. Und die Männer sind eher ein bisschen skeptisch und können mit der Auferstehungsbotschaft noch nicht so gut am Anfang umgehen. Nun leben wir aber in einer ganz anderen Zeit. Denn ob Männer oder Frauen, wir wissen weit mehr als das, was sie damals wussten. Wir können uns erinnern, dass der Heilige Geist ausgegossen ist. Wir können Erfahrungen machen, die uns Hoffnung geben können. Menschen vor uns haben das schon lange erlebt und an uns weitergegeben. Und die gleiche Aufgabe gilt uns zu oder steht uns zu. John Eldridge schreibt in seinem Buch »Ganz leise wirbst du um mein Herz« Folgendes: Die Sehnsucht treibt uns dazu, uns immer wieder vorwärts zu bewegen. Die Erinnerung sorgt dafür, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen. Paulus schreibt an die Römer über die Hoffnung weiter, und ich möchte diese Worte ins Zentrum der heutigen Predigt stellen. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Jesus starb für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt haben. Und ich überspringe einen Teil. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden. Und jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Freude erfüllt. Nein, es ist auch die Tatsache, dass wir durch Christus schon jetzt die Versöhnung empfangen haben. Und dafür preisen wir Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Paulus spricht von dem Leben, von dem lebendigen Gott, von dem auferstandenen Jesus, der lebt. Von dem auferstandenen Messias und Christus, der lebt. Toni hatte in seiner Predigt kürzlich darauf hingewiesen, was für ein Privileg, was für ein Vorrecht wir haben. Wir sind die Einzigen, die an einen Gott glauben dürfen, der lebt. Alle anderen Religionen gehen davon aus, dass das nicht so ist. Und wir haben einen Gott, der unter uns lebt. Palmsonntag haben wir den Einzug Jesu nach Jerusalem, haben wir den Einzug nach Jerusalem erlebt, sind erinnert worden durch Ricarda, die uns eindrucksvoll vor Augen gestellt hat, wie Jesus durch das Osttor, dieses goldene Tor nach Jerusalem eingezogen ist. Er hat sich in Bethsaida, dem Ort der Reinigung, an der Heiligungsgrenze zu Jerusalem gereinigt und ist dann, wie wir gelernt haben, mit Rent a Donkey wie ein König in Jerusalem eingezogen. Was für ein Bild der Hoffnung. Und dann der Verrat, das Leid, die Kreuzigung, alle Hoffnung zerplatzen. Der Messias und Christus, als Christus gesehen wurde, wird elendig hingerichtet. Uns aber, die wir in Jesus Christus als den lebendigen Gottes Sohn, den Retter, den König, den Auferstandenen glauben dürfen, ist das Kreuz heute neben dem Leiden, das wir darin vielleicht noch sehen können, zu einem Symbol der Kraft geworden. Und indem wir an Jesus Christus als unseren Retter, Heiland und König glauben, glauben wir auch fest an sein Gebot. Und Antje, durch deinen Eindruck fühle ich mich bestärkt, diesen Teil nicht zu überspringen, was ich nämlich für denkbar gehalten hatte. Ich hatte nämlich schon im Vorfeld daran gedacht, wie kriegst du eigentlich das hin, Ostern, das Thema Leid und Krisen und Terror in dieser Welt in Verbindung zu kriegen, und war dann sehr froh darüber, als du, Silke, das Thema am Palmsonntag aufgegriffen hast. Die Themen sind zu aktuell. als dass wir auch an Ostern, an dem Leid und dem Terror und dem Elend in der Welt vorbeischauen sollten. Und das, worüber wir im Angesicht solcher Krisen, des Terrors und des Leides sprechen, hat ja auch ganz viel mit Hoffnung versus Hoffnungslosigkeit zu tun. Nämlich mit Hoffnung haben und mit Hoffnung geben. Ich möchte deshalb wenigstens einmal an diesem Thema vorbeigehen und bleibe damit eigentlich auch bei dem Predigtthema. Wir alle sind überfrachtet mit täglichen Informationen über Tod und Terror in der Welt und jetzt überall in Brüssel, auch weiterhin in Syrien, im Libanon, in Afghanistan und an so vielen Orten dieser Welt. Flüchtlingsströme überfordern uns. Wir werden informiert, aber auch beeinflusst von politischen Ansagen, von Angst und Panikmache. Rechtspopulismus erlebt mit der AfD und Pegida Hochkonjunktur. Und wir müssen, glaube ich, alle Acht geben, dass wir uns nicht den Mut und die Hoffnung nehmen lassen. Verhärten sich da vielleicht schon unsere Herzen und es schleicht sich der Gedanke bei uns ein, dass die Hardliner in unserer Gesellschaft vielleicht doch ein wenig Recht haben, nachdem das nun schon alles so lange anhält? Grenzen dicht, Zäune hoch, Tränengas und Wasserwerfer. Bloß keine Muslime in unser Land. Bloß keine Entfremdung. Und keine Bedrohung für unsere christliche Weltordnung. Und was da alles so durch unsere Kanäle spuckt. Bleibt da vielleicht irgendetwas hängen? Im Geflecht unserer eigenen Unsicherheiten? Wenn es uns aber im Zentrum unseres Wesens erst einmal darauf ankommt, dass es um die Barmherzigkeit und nicht um das Recht und eine rechthaberische Politik geht, sondern um die Liebe, dann passt da irgendwas nicht. Wenn es uns um einen Jesusmäßigen Lebensstil geht, dann geht da irgendwas nicht zusammen. Dann müssen wir uns nicht zuerst fragen, was weltpolitisch am richtigsten wäre, sondern dann treibt uns die Liebe und der Gedanke, dass die Welt uns an seiner Liebe erkennen soll. Lasst uns nicht unsere Sinne vernebeln lassen. Wenn wir unsere Hoffnung verlieren, weil wir Angst davor haben, unseren Wohlstand und unsere Freiheit teilen zu müssen, wie sollen dann Flüchtlinge, die alles verloren haben, zum Teil in Angst und Grauen alles hinter sich lassen mussten, noch Hoffnung behalten? Wir sind es, die die Botschafter der Hoffnung in dieser Welt sein können. Ja, ich weiß und wir wissen, dass zwischen diesen Ähren auch Unkraut wächst. Wir sind ja nicht naiv. Wir sind ja nicht dumm. Wir sind ja nicht unerfahren. Wir wissen, dass zwischen diesen Ähren auch Unkraut wächst. Aber es ist nicht unsere Sache, das Unkraut auszuraufen. Und dabei vielleicht die Ähren mit. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Welt zu richten und es ist auch nicht unser Lebenszweck, im Wohlstand zu leben. Hört ihr das? Es ist nicht unser Lebenszweck, im Wohlstand zu leben. Lasst uns lieber Samen der Hoffnung sehen und das Licht in dieser Welt sein. Die Jünger Jesu mussten auch erkennen, dass ihre Träume mit Jesus nicht in Erfüllung gingen. Der Sinn ihres Lebens bestand jedoch darin, die Botschaft Jesu auszubreiten in dieser Welt. Das war der Sinn ihres Lebens, das war ihr Auftrag und das hatten sie als ihren Sinn erkannt. Sie bezeugen diese Auferstehung Jesu und waren bereit dafür zu sterben. Und die meisten mussten es auch dafür, und zwar qualvoll als Märtyrer. Vom Wohlstand und vom beschaulichen Leben ist jedoch in der Bibel nicht so richtig zu finden, jedenfalls nicht, wenn es um die Beschreibung der Jünger geht. Das waren auch nicht ihre Motive. Das waren nicht ihre Motive der Hoffnung, die sie ausgegeben haben, dass sie den Wohlstand erreichen wollten, sondern sie wollten die gute Botschaft von Jesus, von seiner Auferstehung, von seinem Leben weitergeben. Also es geht nicht um die Schönheit und den Wohlstand unseres Lebens, sondern es geht vielmehr um den Sinn unseres Lebens. Christus sagt zu den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus, musste der Messias nicht all das erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen. Da steckte der Sinn. Die Verhoffnung war nicht die Schönheit, denn es war an der Kreuzigung nichts Schönes zu finden, sondern sie war gestärkt von dem Sinn und es ging um die Verherrlichung. Und indem wir heute dieses Vorrecht haben und wissen, dass Jesus Christus lebt, wissen, dass er gelitten hat, gestorben ist, begraben ist, aber am dritten Tag auferstanden ist, haben wir eine Hoffnung, die unserem Leben mehr Sinn geben kann als die Erfüllung aller unserer menschlichen Träume. Eine Hoffnung, die nicht zuschanden wird, eine Hoffnung, die nicht enttäuscht wird, eine Hoffnung, die die Verherrlichung Gottes zum Motiv hat. Als ich kürzlich gesundheitlich ziemlich angeschlagen war, so kurz vor knapp eine Bewahrung pur erlebt habe, denn es war mit meinem Herzkranz gewesen, wirklich kurz vor 12, war mir ein Satz besonders wichtig, den ein Freund mir geschrieben hat. Reinhard, da waren zahlreiche Schutzengel im Dienst, Gott sei Dank. Achte auf dich. Und jetzt kommt der wichtige Satz. Der Herr hat ganz offenkundig noch mehr vor mit dir. Dass Gott sich um mich gekümmert hat und mich gebrauchen will, diese Hoffnung nährte mich und nährt mich. Darin kann ich meine Bestimmung, meinen Lebenssinn erkennen. Das ist mir wichtiger als mein Wohlergehen und alles andere in meinem Leben. Der mahnende Gruß meines Freundes hat mich deshalb überaus motiviert und mir ganz viel Hoffnung gegeben. Es war plötzlich eine Freude und ein Lebensmut in mir. Und das sind die Erfahrungen, die wir machen dürfen. Dass wir uns besinnen auf unseren Gott und auf die Zusagen, die er gemacht hat, dass er uns gebrauchen will. Und ich kann dir sagen, du kannst ganz gewiss sein, auch wenn es dir vielleicht in bestimmten Bereichen deines Lebens gerade nicht besonders gut geht. Gott hat etwas vor mit dir. Dein Leben hat einen Sinn. Jesus ist nicht umsonst gestorben und er ist auch nicht ohne Grund auferstanden. Und er lebt für dich. Und er will mit dir leben. Wenn die Motive unserer Hoffnung, also nicht unsere eigene Selbstverwirklichung, sondern die Ausbreitung seines Reiches, seiner Herrlichkeit in dieser Zeit sind, dann wird diese Hoffnung uns nicht enttäuschen. Dann wird diese Hoffnung nicht zu Schande werden. Dann bekommt der Sinn unseres Lebens mit Ostern eine ganz neue Tiefe. Dann bekommt unsere Hoffnung plötzlich Sinn. Dann ist die Verherrlichung des Auferstandenen der Sinn unseres Lebens. Jesus schreibt im zweiten Brief an die Korinther, in welchem der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus, welcher das Bild Gottes ist. Ich habe mir mal erlaubt, das für uns umzuformulieren, weil wir haben das Vorrecht, nicht zu diesen verblendeten Ungläubigen zu gehören, sondern wir haben das Evangelium gehört. Wir haben diesen lebendigen Gott vor unserem Angesicht. Und würde es mal gerne so ausdrücken, in welchem unser lebendiger Gott den Sinn der Gläubigen erleuchtet hat, damit von uns ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit des Christus, welcher das Bild Gottes ist. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christum Jesum als Herrn, uns selber aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn der Gott, der aus der Finsternis Licht leuchten ließ, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Ich wünsche euch allen frohe Ostern und erleuchtete Herzen über den tiefen Sinn deines Lebens in der Verkündigung der Auferstehung und in dem Lichtglanz und der unzerstörbaren Hoffnung über die Herrlichkeit unseres Königs, Jesus Christus, unserem Herrn. Denn das Grab ist leer und Jesus Christus ist wahrhaftig auferstanden. Amen.